Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Martin, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast der Vineyard Speyer, der Lebensartschule, zum Podcast Wortgeschehen. Wir sind mit der Offenbarung beschäftigt, und je länger ich mich mit diesem Buch beschäftige, desto mehr stelle ich fest, dass ich keine Ahnung von diesem Buch habe. Ich habe mich ja, wie ihr wisst, darauf eingelassen, aufgrund einem Gespräch mit den Schülern der Lebensart, und habe mich an dieses Buch gewagt. Und ich finde es auch spannend, aber ich merke auch, ich habe noch kein wirkliches Gespür für das gesamte Buch als Ganzes. Anders wie jetzt zum Beispiel der Römerbrief, wo ich im Prinzip ein Blick habe von oben drauf und weiß, okay, das Buch ist so und so konzipiert. Bei der Offenbarung fehlt mir dieses noch, und das merke ich immer wieder, wenn ich neu anfange, um das nächste Kapitel anzuschauen, denke ich immer, wie ist das jetzt im Gesamtkontext zu verstehen, und wo befinden wir uns eigentlich gerade? Und ich könnte wahrscheinlich über die Offenbarung gerade nochmal anfangen, einen Podcast zu machen, wenn ich durch bin. Aber wie auch immer, ich habe auch nicht gesagt, dass ich der Weisheitsletzte Schluss bin, sondern ich habe gesagt, ich mache mich auf die Reise, und es soll viel mehr Denkanstöße sein, was ich euch hier sage, um selber vielleicht auch tiefer reinzugehen oder Dinge zu entdecken. Und wir sind im Moment in Kapitel 12 gewesen mit der letzten Episode und sind jetzt bei Kapitel 13, und ich habe das Gefühl, dass Kapitel 12 und 13 und vielleicht auch die nächsten Kapitel eine Beschreibung des Herrschaftsbereiches und des Reiches des Bösen sind. Vorher ging es viel um Gericht und wie Gott die Zeiten richtet oder die Welt richtet und was da alles passiert, das haben wir besprochen. Immer wieder da auch ein Blick auf den Himmel und auf die Herrschaft Gottes. Hier in Kapitel 12 und 13 empfinde ich, geht es vor allem um die Herrschaft des Bösen, des Drachen, des Teufels. Und wir hatten in der letzten Episode eben über den Drachen gesprochen und über darüber, dass er das Volk Gottes, speziell die Juden, so habe ich es zumindest ausgelegt, aber man kann das sicher auch erweitern auf das Volk Gottes, Juden und Christen, dass er dieses Volk verfolgt und versucht zu zerstören. Und jetzt in Kapitel 13 kommt nochmal ein anderer Blick auf die Herrschaft des Teufels. Und da geht es um zwei Tiere, die erscheinen, und dann am Ende auch dieses Malzeichen, die 666, die ja bei vielen Christen schon seit Jahrhunderten immer ein Problem ist oder auch eine Angst oder eben ein Punkt der Spekulation. Wie auch immer, wir schauen jetzt mal und beginnen mal mit dem ersten Teil von Kapitel 13. Ich lese euch die ersten Verse vor. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist vor Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. So, das ist das erste Tier. Und dann kommt das zweite. Schauen wir uns erstmal das erste an. Ich habe den letzten Vers von Kapitel 12 nicht mitgelesen, aber das Kapitel 12 endet und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Das heißt, der Visionär, Johannes in dem Fall, der Seher, steht in seinem Geist, in seinem Bild am Meer auf dem Strand und dann sieht er aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Das zweite Tier, das er sieht, das steigt aus der Erde auf. Das ist schon mal interessant. Ich habe mir überlegt, okay, die Tiere, die zwei kommen aus dem Meer und aus der Erde, was bedeutet das? Und dann ist mir aufgefallen, dass in Kapitel 12, Vers 9 steht, dass der Drache, nachdem er mit Michael im Himmel gekämpft hat und verliert, auf die Erde geworfen wird. Und in Kapitel 14, Vers 7, da steht, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also Himmel und Erde werden in der Offenbarung und grundsätzlich auch in der Bibel natürlich als geschaffene Bereiche gesehen, und zwar geschaffen von Gott. Und der, der schafft, hat immer die Herrschaft. Der, der es hervorbringt, der ist Herr über diese Sache. Das heißt, hier wird deutlich gemacht, Gott ist Herr über das Meer und über die Erde. Meer und Erde steht auch für das Geschaffene, für das Irdische. So, und aus diesem Bereich heraus kommen jetzt die zwei Tiere. Das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, sie sind unter der Herrschaft Gottes, nicht über der Herrschaft und auch nicht gleich, sondern sie sind Gott untergeordnet. Das ist das eine. Und das andere, sie kommen aus dem Geschaffenen, aus dem Irdischen. Das heißt, die Tiere sind ursprünglich oder kommen, haben einen irdischen Ursprung und sind natürlicher Art, in Anführungszeichen natürlich, also im Gegensatz zu Gott. So, das ist das Erste, was mir auffällt. Das Zweite ist, das erste Tier, was wir hier beschrieben haben, das erinnert sehr stark von den Bildern her an eine Prophetie oder ein Bild, was Daniel hatte in Daniel 7. Ich will jetzt den Text nicht lesen, könnt ihr ja selber lesen, da gibt es auch ein bisschen Erklärung dazu. Aber da kommt auch ein Tier vor, da kommen vier Tiere eigentlich vor. Und das eine sieht aus wie ein Panda, das zweite wie ein Bär, der dritte wie ein Löwe und das vierte wird nicht näher beschrieben, aber es ist ganz mächtig. Und ich glaube, dass hier in Kapitel 13 dieses Bild von Daniel aufgegriffen wird von diesem vierten Tier. Weil das vierte Tier, und den Vers lese ich euch kurz vor, das ist in Daniel 7,23. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermahlen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Also da wird von einem Reich gesprochen, das ganz anders ist als die anderen Reiche, Königreiche. Das ist das eine, was man da festhält. Zweitens stellen wir fest, dass hier ein Tier also gleichgesetzt wird mit Königreich. Man könnte vielleicht auch sagen mit einem Machtbereich, mit einem Herrschaftsbereich von einem König. Also so wie damals Babylon oder Assyrien oder das Römische Reich. Hörner sind Könige oder ein Bild für Könige, zumindest in Daniel. Hier würde ich sagen, in der Offenbarung 13 ähnlich, weil die Hörner haben Kronen auf. Das ist ja ein Bild für Könige, eben nicht die Köpfe haben die Kronen auf, sondern die Hörner haben die Kronen auf. Also es geht um hier vielleicht Personen, aber um Herrscher, die da gemeint sind, was Köpfe bedeuten. Da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, vielleicht Machtbereiche, Denksysteme, Unterbereiche von einem Reich, so in diese Richtung. So könnte man das wahrscheinlich sehen. So, jetzt schauen wir dieses Tier an, genauer. Also es hat 7 Köpfe, 10 Hörner. Diese Hörner haben Kronen, also könnten Personen sein, 10 Könige oder Herrscher. Die Köpfe könnten Denkbereiche sein oder Teilbereiche von diesem Herrschaftsbereich und diese sieben Köpfe haben einen Namen der Lästerung. Also sprich, diese, ich sag jetzt mal Denksysteme oder diese Unterbereiche haben ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Eigenschaft, nämlich zu lästern. Das kommt nachher ja auch vor, dass dieses Tier, Vers 6, gegen Gott lästert und gegen seinen Namen und sein Zelt, also seine Gegenwart und die, die im Himmel wohnen. Also alles, was übernatürlich, was göttlich ist, was im Himmel ist, dagegen lästert dieses Tier. Das Zweite, was auffällig ist an diesem Tier, dass es einen Kopf hat, einen Bereich hat, wie auch immer, der verwundet wird und auch stirbt oder so es aussieht, dass er stirbt und dann geheilt wird. Das heißt, die ganze Welt sieht etwas, was wie zugrunde geht, stirbt, aber dann doch wieder aufsteht. Und das hat so einen Effekt, dass die ganze Welt praktisch vor Ehrfurcht erstarrt und dass das Tier dann dieses Reich dann anbetet. Und dieses Reich, gehen wir nochmal kurz weiter, und dieses Reich, dieses Tier, dieser Bereich kämpft gegen die Heiligen, also gegen das Volk Gottes. In dem Fall würde ich sagen, Juden wie Christen, gegen das Volk Gottes. Und es überwindet sie auch und es hat Herrschaft und Vollmacht über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Das heißt, es ist ein Weltreich, ein weltumfassendes Reich, ein Herrschaftsbereich, der eben nicht begrenzt ist auf irgendeinen geografischen Bereich, sondern die ganze Welt wird von diesem Reich beherrscht. Das ist, finde ich, interessant. Wenn ich das jetzt näher anschaue, dann scheint es mir nicht um ein politisches Reich zu gehen, weil da müsste sich auf der Welt extrem was verändern. Wenn in der Welt es zu einem Zeitpunkt kommt, wo es nur noch ein Reich gibt und alle unter einem Reich zusammengeschlossen sind. Das heißt, das macht für mich eher keinen Sinn. Das heißt, es geht hier weniger um ein politisches oder auch weniger um ein geografisches Reich, sondern es geht wahrscheinlich eher um, auch hier wieder, ein Denksystem und ein System, unter welchem die ganze Welt verbunden ist oder unter das sie geworfen sind. Und wenn ich da in diese Welt heute schaue, dann fällt mir da schon was ein. Also das ist zumindest eine Sache. Das Finanzsystem hat die ganze Welt im Griff. Und ich finde gerade im Moment, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber jetzt in Deutschland, wir reden jetzt mal nur über Deutschland, die durch die Kriege, die gerade stattfinden, oder vor allem der Krieg im Iran, steigen ja die Benzinpreise extrem. Und es ist, ich finde es extrem auffällig, wie stark die ganze Welt, aber in Deutschland, die Politik aktiv wird und rudert, um diese Preise, die Benzinpreise in den Griff zu kriegen. Die ganze Nation ist beschäftigt damit, weniger an den Tanksäulen bezahlen zu müssen. Ist doch interessant. Wir haben ganz andere Probleme auch in Deutschland. Wir haben Bildungsprobleme, wir haben Probleme mit den Kindern, Erziehung und Bildung und so weiter. Da wird nicht gerödelt und innerhalb von ein paar Wochen irgendwelche Gesetze geändert. Aber wenn es ums Geld geht, um Tanken an der Tankstelle, da werden Gesetze verändert und gemacht und getan, damit wir, die wir alle nämlich ein Problem haben, wenn wir nämlich mehr Geld ausgeben an der Tankzapfsäule, dass wir wieder glücklicher werden. Da ist für mich nur so ein Bild, wie stark Geld und das Finanzwesen uns im Griff hat. Andererseits, wenn du in die Welt schaust, man sagt ja auch, guck, wo das Geld hinfließt und du siehst, wo die Macht ist. Geld regiert die Welt. Die Menschen werden vom Finanzsystem, vom Wirtschaftssystem geprägt und auch Politiker werden geleitet, alles zu tun, damit die Wirtschaft funktioniert, damit das Finanzwesen funktioniert. Und wenn es irgendwo eine Krise gibt an der Börse oder im Finanzwesen, dann ist die ganze Welt damit betroffen. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Tier, was hier aus dem Meer steigt, ein solches System ist. Ob es jetzt das Wirtschafts- und Finanzsystem ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber es geht um ein solches Reich. Und dieses Reich steht gegen Gott. Dieses Denksystem steht gegen Gott und lästert gegen Gott. Natürlich, bleiben wir mal da. Also für mich macht das Finanzwesen schon einen extremen Sinn, es hier zu sehen. Das lästert Gott ins Gesicht. Wenn du genug Geld hast, brauchst du Gott nicht. Mit Geld kannst du dir alles kaufen, kannst du alles machen, kannst du selbstständig sein und regieren und was auch immer. Da brauchst du Gott nicht. Das ist letztendlich eine Lästerung ins Gesicht Gottes. Also das ist so ein bisschen, was ich hier erkenne. Und ich habe dann, als ich über den Vers 10 nachgedacht habe, überlegt, okay, was bedeutet dieser Vers 10? Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Was bedeutet das? Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das ist ja so ein bisschen ein Hinweis, wer mit dem System mitgeht, der wird verlieren. Das System führt in Gefangenschaft. Das System tötet. Und wir als Gemeinde Gottes sollten mit dem System nicht zusammenarbeiten, denn wir verlieren sonst letztendlich auch das Leben, werden auch in Gefangenschaft geführt. Deswegen ist hier standhaftes Ausharren und der Glaube gefordert, dass wir beständig praktisch bei Gott bleiben und an ihm festhalten. Das ist so ein bisschen das, was ich hier sehe. Wenn ich das jetzt auf das Finanzsystem übertrage, dann bedeutet das, dass wir als Gemeinde Gottes uns eben nicht von diesem Denken der Welt, von diesem Zwang, unter das Geld uns zu geben, wo wir die Sicherheiten herbekommen, wo wir uns beschäftigen oder auch klagen, dass die Benzinpreise so teuer sind und alles teurer wird und wir nicht wissen, wie wir unseren Wohlstand aufrechterhalten können, weil darum geht es letztendlich bei uns, um Wohlstand, dass wir uns davon frei machen und sagen, nein, wir sind standhaft, harren wir auf Gott aus und wir glauben und vertrauen Gott, dass er uns versorgt und er unsere Versorgung und Sicherheit ist und nicht das System dieser Welt, was uns Tag ein, Tag aus vermittelt wird, dass die Sicherheiten eben in Versicherungen, in Geld und so weiter sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, so oder so glaube ich, dass dieses Wirtschaftssystem direkt vom Teufel kommt und auch dieses Finanzsystem zumindest in der Hand des Teufels ist, um es zu benutzen, um Menschen zu manipulieren. Mal so viel dazu. Ich lese jetzt ab Vers 11 weiter, das zweite Tier. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. So, schauen wir uns das zweite Tier an. Es kommt aus der Erde, das habe ich schon gesagt. Und in dem Fall hat es nur zwei Hörner und es gleicht einem Lamm und redet wie ein Drache. Und ich finde, wenn man die nächsten Verse anschaut, kommt das sehr stark eine Karikatur von Jesus raus. Ne? Jesus ist das Lamm. Hier ist auch, es gleicht einem Lamm, aber es redet wie ein Drache. Das heißt, es ist kein Lamm. Es ist ein Lamm-Fake sozusagen. Es ist eigentlich ein Drache in Lammsgestalt. Zweitens hat es Vollmacht. Und was tut es? Es tut Zeichen und Wunder. Jesus hat Zeichen und Wunder getan. Und sogar Feuer vom Himmel ruft es herunter. Was bedeutet Feuer vom Himmel? Ich musste an Pfingsten denken, an den Heiligen Geist. Hier passiert etwas, was das Christentum oder was die Gemeinde Gottes letztendlich erlebt. Sie haben ein Lamm, Jesus, den sie verehren. Der hat Zeichen und Wunder getan, hat Menschen geheilt und befreit. Und er hat den Heiligen Geist vom Himmel geschickt, Feuerzungen sozusagen. Und hier passiert genau das Gleiche. Angedeutet, Zeichen und Wunder, Feuer vom Himmel, aber es ist eben nur eine Karikatur. Es ist nicht das Wahre, es ist nur ein verführerisches Bild. Hier kommt ja auch dieses Bild, das dann eben so macht, als wäre es etwas Besonderes und es redet sogar. Und es geht hier um eine große Verführung. Hier ist letztendlich das, was man so als Antichrist kennt, wird hier beschrieben. Der Antichrist, ja, der Nicht-Christus. Der wird hier beschrieben und der verführt die ganze Welt. Und ich glaube nicht, dass das Tier ein Mensch ist. Wieder, Tier ist nach Daniel 7 eher ein Herrschaftsbereich, ein Denksystem, ein etwas, dem man folgt, was Herrschaft ausübt und was unterjocht, in dem Fall negativ. Und da kannst du jetzt, wie gesagt, ich habe vorher über das Finanzwesen gesprochen, das hat uns im Griff. Was hat uns noch im Griff? Ich weiß es nicht genau, was man da noch sehen kann. Irgendwelche Philosophien, Denksysteme. Was natürlich in der damaligen Zeit von Johannes im Kopf war, ist natürlich das Römische Reich. Und in der Zeit von Johannes kam der Kaiserkult auf. Und die Kaiser haben sich als Gott verehren lassen. Und es war ein System, das habe ich, glaube ich, am Anfang, als es um die Sendschreiben ging, schon beschrieben. Es war ein System, die Bürger von Rom zu unterdrücken und auch einzunorden, sage ich mal, sie dazu zu zwingen, dem Kaiser zu opfern, um Loyalität zu beweisen. So, und die Christen haben sich dem verweigert. Die Juden waren befreit davon, weil sie nur einen Gott hatten. Und die haben gesagt, wir verehren nur einen und Menschen verehren wir nicht. Die hatten eine Ausnahme, aber die Christen mussten es trotzdem tun. Wenn sie es nicht getan haben, dann wurden sie getötet. Also dieses ist hier auf jeden Fall im Hintergrund und die Zahl 666 mal ganz lapidar ausgelegt, und das ist eigentlich eine klassische Auslegung, kann man, wenn man Buchstaben und im Hebräischen haben Buchstaben auch Zahlenwerte, kann man hier Caesar Nero schreiben und dann kommt 666 raus. Und dann wäre es eben der Kaiser Nero, der zu der damaligen Zeit gelebt hat oder auch den man zumindest kannte und der für das antigöttliche Reich stand, der ja auch Rom angezündet hat und die Christen verfolgt hat, dann steht er für dieses System. Ich glaube nicht als Person, aber das Römische Reich und das Kaiserreich steht für dieses System. Das wäre so die klassische, sag ich mal, exegetische Möglichkeit, das auszulegen. Und damit wäre das dann erledigt und hat mit uns nichts mehr zu tun. Okay, können wir also schon mal verwerfen, weil es soll ja mit uns auch noch was zu tun haben. Dann könnte man also sagen, okay, wenn wirklich der Kaiser Nero oder das Römische Reich, das System des Kaiserkultes dahinter steckt, was ist es heute? Und dann kommen wir doch wieder in diese Richtung, was ich vorher gesagt habe. Was knechtet uns heutzutage? Wo sind wir als ganze Welt geknechtet? Und dann lande ich halt doch wieder auf diesem Wirtschaftssystem, Finanzsystem, diese Vernetzung, diese Globalisierung, was die ganze Welt im Griff hat. Vor 50 Jahren war das noch nicht so stark oder vor 100 Jahren noch weniger. Aber mittlerweile ist die Welt so vernetzt, dass, wie man so sagt, wenn in China ein Reissack umfällt, dann hat das für uns eine Auswirkung. Da ist ein Krieg im Iran und die ganze Welt kommt in die Bredouille, weil eine Wasserstraße gerade nicht mehr passierbar wird. Ihr versteht diese Zusammenhänge und das zeigt, dass die Welt zusammengerückt ist und doch zusammenhängt und eine kleine Veränderung bringt alles zum Erschüttern. Das steckt für mich so ein bisschen drin. Und die Zahl 666, ich habe darüber ja schon ein Shorty gemacht, vor 2 Jahren. Ich will das auch nicht übertreiben, aber ein Jude hat mir da auch mal gesagt, wenn du www, waf, waf, waf da eingibst, dann hast du die 666, weil das waf im Hebräischen hat den Wert 6. Das heißt, das Internet für einen Juden, tippst du ein www.666, könnte es sein, dass hier dieses System, was uns kaufen und verkaufen lässt, mit dem Internet zu tun hat. Also ich finde, das Internet ist für mich jetzt nicht dämonisch, aber es ist das System, das der Teufel verwendet, weil mit diesem System wird die ganze Welt verführt, in Atem gehalten. Wenn du siehst, was alles im Internet passiert, die Jugend kommt schon sehr früh, wird sie verwirrt durch das, was sie anschauen. Wir hängen mit Pornografie drin, wir hängen Stunden Zeit rein, irgendwelche Fake-Videos anzuschauen und so weiter und so fort. Also ihr versteht, was ich meine, da ist ein System entstanden, was die ganze Welt beeinflusst und im Bann hält. Mein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, das hatte ich in dem Short hier auch erwähnt, dieses Malzeichen wird auf die rechte Hand oder auf die Stirn gesetzt. Und ich habe schon mal, oder ich habe dort schon gesagt, ich finde es komisch, dass die Welt oder viele Christen immer gedacht haben, oh, wir kriegen irgendein Zeichen aufgebrannt. Das ist doch viel zu offensichtlich. Das macht doch, also so doof kann die Welt und der Teufel gar nicht sein. Das ist doch viel perfider und viel gemeiner. Das kommt viel unscheinbarer. Und deswegen, für was steht Stirn und Hand? Naja, die Hand steht für die ausführende Gewalt oder Macht und die Stirn fürs Denken. Und das Gleiche finden wir ja in 5. Mose 6, wo es darum geht, Schma Israel, höre Israel, der Herr dein Gott ist ein Gott und du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und so weiter. Wo sollen das sich die Juden hinschreiben und hintun? Auf die Hand und auf die Stirn. Warum? Weil es geht darum, dass das Handeln und das Denken erfüllt wird von diesem einen Gott. Und genau hier haben wir das Gegenteil von diesem einen Gott. Und was macht das Gegenteil? Das Handeln und das Denken beeinflussen mit seinem Denksystem, mit seinem Art, die Welt zu unterdrücken und eben die Anti-Herrschaft auszuführen. Und hier kannst du also schauen, wenn du in die Welt schaust, Lieblosigkeit, Gewalt, Unterdrückung, gerade das Gegenteil von Liebe, was Gott verkündet, Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Genau das Gegenteil. Ich, mich, meiner, mir. Wo ist mein Vorteil? Was kann ich tun, damit es mir gut geht? Ich benutze das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem, um selber nach oben zu kommen. Koste es, was es wolle. Und wenn es Leute kostet dabei und unterdrückt werden, ist es mir auch egal. Das sind für mich hier das Bild für das Böse und für die Systeme dieser Welt. Vielleicht kann man da noch viel mehr reingehen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass diese 10 Hörner oder ja, die hier beschrieben werden, Könige bedeuten, also Herrscher oder vielleicht Herrscher, Herrschaftsbereiche oder vielleicht auch Länder, was auch immer, keine Ahnung. Da habe ich noch nicht wirklich eine tiefere Erkenntnis, aber ich glaube, dass es hier, wie gesagt, um mehr geht, wie nur um einzelne Menschen, die irgendwie was tun, die Bösen dieser Welt, sondern es geht um ein ganzes System. Ein System, was die Welt in Atem hält, unabhängig von wer jetzt gerade an der Spitze eines Landes oder einer Regierung ist, sondern es geht um ein Denksystem. Ich denke, ihr könnt das hier schon wahrnehmen. Mal nebenbei, ich habe mal kurz geschaut, ob die Zahl 666 schon mal in der Bibel vorkommt. Und ich bin überrascht gewesen, sie kommt vor in 1. Könige 10, Vers 14. Und dort ist ein ganz anderer Zusammenhang. Dort wird nämlich beschrieben, die Herrschaft von Salomo und sein Reichtum. Und hier steht, das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Da geht es um Gold, Reichtum, Finanzen. 666 Talente Gold hat jedes Jahr der Salomo eingesammelt. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder ob da doch ein Hinweis da ist, ob diese 666 und dieses System dieser beiden Tiere nicht wirklich mit dem Finanzsystem zu tun haben. Also ich habe da schon so ein bisschen ein Gefühl, dass Mammon und die Finanzwelt und die Wirtschaftswelt in der Hand des Teufels sind, um die Welt zu manipulieren, zu knechten und zu unterdrücken und zu zerstören. Wie auch immer, könnt ihr selber drüber nachdenken. Eins ist ganz klar, wir müssen offene Augen haben und zu schauen, was unterdrückt uns, was manipuliert uns, wenn wir in dieser Welt leben und wo ist unser Denken von dieser Welt geprägt und nicht vom Denken Gottes. Und das möchte ich vielleicht auch mal nochmal deutlich machen in diesen Kapiteln 12 und 13 und auch das, was danach kommt. Hier wird die Macht des Teufels beschrieben und auch sehr machtvoll und sehr zerstörerisch beschrieben. Und das ist auch so. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass hier zwar das Reich des Teufels beschrieben wird, uns mit Macht und mit weltumspannenden Netzwerken und so weiter, aber es ist, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, es ist klar, dass dieses Reich der Herrschaft Gottes untergeordnet ist. Der Drache hat schon gegen Michael verloren. Der Drache hat und wird gegen Gott verlieren. Und deswegen ist das nur eine Beschreibung des einen Reiches. Die Beschreibung des göttlichen Reiches, das werden wir auch noch haben in der Offenbarung und das wurde ja auch immer wieder beschrieben, das göttliche Reich, das Reich des Lammes, das wird siegen und das wird bestehen bleiben, es wird überwinden, auch wenn in dieser Zeit, in der wir leben, das Reich des Teufels als mächtig auftritt und auch so aussieht, als würde es die Welt besiegen und wir als Christen hätten keine Macht dagegen aufzustehen, das ist eine Lüge. Lüge des Feindes, weil der Feind weiß, das haben wir auch in Kapitel 12 gelesen, der Feind weiß, dass er geschlagen ist und nicht genug oder nur noch wenig Zeit hat, weil Gottes Herrschaft antritt oder angetreten wird und Jesus auf dem Thron sitzt. Nach Offenbarung 4, das Lamm sitzt auf dem Thron und es wird regiert. Und wir, die wir auf dieser Welt sind und Jesus nachfolgen und eben zu dem Lamm gehören und im Buch des Lebens stehen, wir haben die Macht, dem Teufel entgegenzutreten und ihm Land wegzunehmen. Und ich glaube, diese Hoffnung dürfen wir nicht verlieren und sollten wir immer wieder haben, auch in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass das Böse überhand nimmt und die Machthaber dieser Welt mit Schachspielen oder Sandkastenspielchen machen, um ihre Machtgelüste zu befriedigen und ihre Gedanken und ihr System weiter voranzubringen. Da dürfen wir erkennen, dass Gott im Himmel ist und lacht, Psalm 2, er lacht darüber und freut sich an seinen Kindern und weiß, ich habe alles in der Hand und am Ende werde ich siegen. Und die, die jetzt mächtig aussehen, werden am Ende schwach sein. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und damit möchte ich euch jetzt auch ermutigen und euch ermutigen, den Blick auf die Macht und die Kraft Gottes und Jesus zu richten und den Heiligen Geist einfach in eurem Leben immer stärker auch Raum zu geben, um auch in eurem Leben und in eurem Umfeld den Sieg Jesu auszubreiten. Damit segne ich euch in Jesu Namen. Euer Martin.